das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Jens Rieber.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Guten Abend.
Ein Abend, der in unserem Nachbarland Frankreich eine historische Dimension hatte. Denn zum ersten Mal seit mehr als 60 Jahren ist eine amtierende Regierung von der Assemblée Nationale, also dem französischen Parlament, abgesetzt worden. Die Mehrheit der Abgeordneten sprach Premierminister Michel Barnier vor knapp 2 Stunden das Misstrauen aus. Und zwar mit den Stimmen sowohl des links- als auch des rechtspopulistischen Blocks. Hintergrund ist ein Streit über den Haushalt im hochverschuldeten Land. Der Staatschef, Präsident Emmanuel Macron, muss nun eine neue Regierung suchen. Dabei hatte er Barnier vor gerade mal 3 Monaten erst ernannt. Über die aktuelle Lage in Frankreich und ihre Folgen, Marion Kersthold.
Es wehte bereits ein Hauch von Abschied durch die Nationalversammlung, als Premierminister Michel Barnier heute Abend nach der fast 4-stündigen Debatte zu den Misstrauensanträgen ans Rednerpult trat. Er appellierte an die Moral der Abgeordneten und zitierte den Schriftsteller Saint-Exupéry. Jeder ist für alle verantwortlich. Jeder ist alleine verantwortlich. Und jeder ist alleine für alle verantwortlich. Und jeder von Ihnen muss eine Entscheidung nach seinem Gewissen treffen, für dieses Misstrauensvotum zu stimmen und die Regierung zu stürzen, mit allen Konsequenzen, die das bedeuten würde. Trotzdem stimmte eine Mehrheit von 331 Abgeordneten für den Misstrauensantrag und damit für das Ende der Regierung unter Michel Barnier. Seit 1962 war keine französische Regierung mehr durch das Parlament abgesetzt worden. Die historische Entscheidung war nur möglich, weil die Abgeordneten des extrem rechten Rassemblement National für den Misstrauensantrag der Linken stimmten. Zwischen den verfeindeten Lagern bis jetzt undenkbar. Marine Le Pen sagte nach der Entscheidung, sie empfinde das Ergebnis nicht als Sieg. Der Haushalt war giftig für die Franzosen. Die einzig würdige Lösung bestand darin, sich dagegen zu wehren. Nun steht Frankreich für das neue Jahr ohne Haushalt da. Dabei hat das Land enorm hohe Schulden und zahlt pro Jahr alleine 60 Milliarden Euro an Zinsen, mehr als für den Verteidigungshaushalt. Neuwahlen wird es nun jedoch nicht geben. Sie sind laut Verfassung erst im kommenden Sommer wieder möglich. Bis dahin hat keines der politischen Lager in der Nationalversammlung eine Mehrheit. Präsident Macron muss nun einen neuen Premierminister finden, der es schafft, in der verzwickten Lage Gesetze zu verabschieden. Morgen Abend will sich der französische Präsident im Fernsehen äußern.
Und in Brüssel begrüße ich dazu jetzt Daniela Schwarzer, Expertin für Europapolitik im Vorstand der Bertelsmann Stiftung. Guten Abend, Frau Schwarzer.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
Ja, wenn Neuwahlen also erst im Sommer wieder möglich sind, kann Frankreich bis dahin überhaupt eine stabile neue Regierung bilden oder bleibt das Land jetzt auf Monate manövrierunfähig?
Es wird eine Regierung geben können. Wie stabil die ist, das werden wir sehen. Emmanuel Macron könnte sogar schon am nächsten Samstag den nächsten Premierminister aus dem Ärmel ziehen und mit der Regierungsbildung beauftragen. Denn da ist ein großer Tag in Paris und für ganz Frankreich. Denn Notre Dame wird nach dem Brand vor 5 Jahren wieder eröffnet. Und wir wissen ja von Emmanuel Macron, wenn er eines kann, dann ist es Symbolpolitik. Und das wäre ein Anlass, wo er sich natürlich dann im besten Licht zeigen könnte, dass er handlungsfähig ist in einer Krise, die er selbst verursacht hat.
Sie sagen es, Ausgangspunkt war ja, dass Präsident Macron nach der für seine Partei schlechten Europawahl Neuwahlen ausgerufen hatte, die dann aber eben alles andere als stabile Verhältnisse gebracht haben. Jetzt also diese Krise, wie groß ist denn der Druck auf Macron?
Der Druck auf Macron ist sehr groß und das war tatsächlich ein großer Dämpfer, als er in der Parlamentswahl im vergangenen Sommer nicht die Ergebnisse bekommen hat, die er hoffte. Er wollte nach der Europawahl ja zeigen, dass die Rechtsradikalen insbesondere da vielleicht gut abgeschnitten haben, aber in ganz Frankreich nicht so gut dastehen. Und was passiert ist, ist, dass die Linke den größten Anteil der Sitze bekommen hat, dann sein Lager den zweitgrößten Anteil, die Rechtsradikalen sind und das rechte Lager insgesamt ist auf dem 3. Platz. Aber daraus hat sich eben keine stabile Regierung ergeben und jetzt wachsen doch oder nehmen die Rufe zu, dass er zurücktreten soll, was er aber aus meiner Sicht nicht tun wird. Er wird bis 2027 durchhalten.
Aber könnte Macron diese politische Krise nicht auch in die Karten spielen, weil die Verfassung in Frankreich ja in Krisen ihm bestimmte Vollmachten ermöglicht, Dekrete, mit denen er dann am Parlament vorbei ja auch einen neuen Haushalt oder auch Sparpläne durchsetzen könnte?
Der französische Staatspräsident hat tatsächlich viel mehr Befugnisse als etwa ein deutscher Bundeskanzler. Allerdings kann er einen Haushalt nur um das Parlament herum verabschieden, wenn eine wirkliche Krise besteht, die sozusagen existenzgefährdend ist für die Stabilität des politischen Systems oder wenn er einen anderen Ausnahmezustand geltend machen kann. Und diese Lage, so haben heute schon viele Verfassungsrechtler in Frankreich gesagt, ist im Moment überhaupt nicht vorhanden. Es ist im Moment so, dass eine Regierung per Misstrauensvotum gestürzt wurde. Er kann einen neuen Premier ernennen und der muss dann eine Regierung bilden und dann würde das ganz normale Verfahren erstmal einsetzen, um einen Haushalt verabschieden zu können. Allerdings gibt es natürlich die Möglichkeit, dass sich die Lage auch verschlechtert, was wir nicht hoffen können. Aber es kann sein, dass Druck in den Finanzmärkten entsteht, die schnelles Handeln erforderlich machen. Und das wäre ein mögliches Szenario. Aber im Moment zeichnet sich das noch nicht ab.
Ja, aber bleiben wir mal kurz bei diesem Szenario. Das Land ist hoch verschuldet, jetzt erstmal ohne Regierung. Wie dramatisch ist die Lage für Frankreich?
Erstmal gibt es noch einen Haushalt bis Jahresende und wenn dann kein neuer beschlossen wurde, dann wird mit vorläufiger Haushaltsführung einfach auf das nächste Jahr der Haushalt von diesem Jahr extrapoliert. Was dann wegfällt, sind Einsparungen von 60 Milliarden Euro beziehungsweise 40 Milliarden Euro Einsparungen und 20 Milliarden Steuererhöhungen, die Barnier verantwortungsvollerweise in dem Etat, der heute gescheitert ist, verankert hatte und das fällt dann weg. Aber trotzdem, Frankreich steht nicht ohne Haushalt da. Die Frage ist dann eben, wie die nächste Regierung dann mit dieser Situation umgeht, ob sie es schafft, wieder Sparmaßnahmen ins Budget zu bringen. Denn Frankreich muss sparen. Die öffentlichen Schulden liegen bei 112% des Bruttoinlandsprodukts und das Defizit in diesem Jahr bei 6%. Barnier ist angetreten, um das zu reduzieren und das hat leider politisch jetzt nicht geklappt. Und das liegt nicht nur dran, dass der Haushalt nicht gut aufgestellt war. Er hat viele Konzessionen gemacht, um die beiden anderen politischen Lager in der Assemblée Nationale, also im Parlament, für diesen Haushalt einzunehmen, sondern es geht da ganz klar im Hintergrund um einen Machtkampf, den insbesondere die rechtspopulistische Politikerin Marine Le Pen führt, die ja, wie wir wissen, gerne Präsidentin Frankreichs werden möchte und da im Moment viele Gelegenheiten ausnutzt, um für Unruhe im politischen System zu sorgen.
Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Daniela Schwarzer von der Bertelsmann Stiftung, vielen Dank für die Informationen nach Brüssel.
Ich danke Ihnen.
Tja, Regierungskrise in Frankreich. Dazu hat unser ehemaliger und auch künftiger Frankreich-Korrespondent Michael Strempel vom Westdeutschen Rundfunk folgende Meinung.
Muss uns ein Regierungssturz in Frankreich jetzt wirklich bekümmern? Jetzt, wo wir gerade selbst mit einer zerbrochenen Koalition und bevorstehenden Neuwahlen genug um die Ohren haben? Leider ja. Denn die Gleichzeitigkeit der Regierungskrisen in Frankreich und Deutschland ist für die Stabilität der ganzen EU pures Gift. Dabei ist die Situation in Frankreich noch gravierender als die bei uns. Dort ist die politische Mitte schon so zerbröselt, sind die Ränder rechts und links längst so stark, dass dem Land die Unregierbarkeit drohen kann. Ohne eigene Mehrheit im Parlament kann auch ein sich noch so kraftvoll gebärdender Staatschef in Frankreich politisch nichts mehr gestalten. Präsident Macron hat Michel Barnier zum Premierminister gemacht. Sein Sturz heute ist eine weitere schwere Niederlage des Präsidenten selbst. Und Frankreich ist gefährlich hoch verschuldet. Ohne Regierung gibt es keine Haushaltssanierung. Und ohne die schnüren die hohen Zinsen auf den Finanzmärkten dem Land allmählich die Gurgel zu. Gegen die Krise, die Frankreich bevorstehen könnte, war die Schuldenkrise Griechenlands ein Kindergeburtstag. Und die hat den Euro und die EU schon kräftig erschüttert. Präsident Macron muss jetzt erneut versuchen, in der zersplitterten politischen Landschaft seiner Heimat Brücken zu bauen. Bisher hat er sich nicht sonderlich geschickt dabei angestellt. Scheitert er wieder, könnte es ganz Europa spüren. Für die Politik in Deutschland sollten die Turbulenzen bei unserem wichtigsten Nachbarn und Verbündeten eine Lehre sein. Wenn die Parteien der Mitte ihre Fähigkeit zur Zusammenarbeit aufgeben, weil sie sich davon kurzfristige Vorteile in der politischen Stimmung erhoffen, sind wir bald in einer ähnlichen Lage. Den Diktatoren und Autokraten um uns herum dürfte das nur gefallen.
Die Meinung von Michael Strempel. Ja, dass Regierungen über einen Haushaltsstreit stürzen, das haben wir ja gerade selbst erlebt hier in Deutschland. Doch anders als bei unseren Nachbarn in Frankreich steht die nächste Neuwahl als möglicher Ausweg aus der Regierungskrise bald an. Und deshalb ist von nun an jeder Auftritt von Bundeskanzler Olaf Scholz auch ein Wahlkampftermin. Besonders wenn dabei dieses Mikrofon eingeschaltet wird, nämlich das an seinem Platz auf der Regierungsbank im Bundestag. Heute aus besonderem Anlass, erstmals seit dem Ampelaus, stellte sich Scholz den Abgeordneten in einer Fragestunde. Marc Feuser.
Wahlkampfbühne Bundestag. Was als Fragestunde angekündigt ist, wird schnell zur Generalabrechnung mit der Ära Scholz. Oder um im Bild zu bleiben, ein politisches Kammerspiel. Prolog. Gut 10 Minuten Selbstgespräch des Kanzlers. Die Ukraine muss weiter unterstützt werden. Und jetzt bitte alle mit Besonnenheit. Und bis zur Wahl Kooperation.
Die Zeit des Wahlkampfes ist nicht die Zeit des Stillstands. Man kann noch etwas tun. Ich bitte Sie, dabei mitzuwirken.
Erster Akt, die schwächelnde Wirtschaft. Auftritt der Opposition.
Sie haben den Deutschen ein Wirtschaftswunder versprochen in Ihrer Legislaturzeit jetzt hier. Sind Sie nach wie vor der Meinung, dieses Wirtschaftswunder breitet sich hier gerade aus?
Mit den Herausforderungen, die wir durch den russischen Krieg wegen der Energiepreis- und sonstigen Inflation zu kämpfen haben, müssen wir jetzt umgehen. Dazu habe ich konkrete Vorschläge. Die sind richtig und ich bitte um Unterstützung.
Die Bitte um Unterstützung, das Hauptthema einer Minderheitsregierung. Auch im zweiten Akt, Russlands Krieg gegen die Ukraine. Vermischt mit dem Motiv enttäuschte Liebe nach dem Ampelaus.
Meine Frage an Sie, Herr Bundeskanzler, halten Sie es nicht auch für sinnvoll, die Ausbildung am Taurus jetzt zu beginnen, um Ihrem Nachfolger direkt alle Optionen offen zu halten und hier keine weiteren Verzögerungen zu riskieren?
Für eine Partei, die mit der 5%-Hürde zu kämpfen hat, sind Sie ganz schön tapfer. Aber ich will ausdrücklich sagen, weil Sie das so beiläufig hier mit erwähnt haben, ich will auch mein eigener Nachfolger werden, damit Sie sich auch darauf schon mal einstellen.
Zum Taurus vom Kanzler natürlich weiter ein Nein. Dann abfallende Spannung. Wohlwollende Fragen aus der eigenen Fraktion.
Schönen Dank für die Frage und auch für die Möglichkeit, zu diesem wichtigen Thema, das die Bürgerinnen und Bürger sehr umtreibt, zu sprechen.
Aufzug zum dritten Akt, das große Finale. Bis zur Neuwahl im Februar würde Scholz gern noch das Kindergeld erhöhen, Mietpreisbremse und Deutschlandticket verlängern. Dazu bräuchte er die Unterstützung der Opposition. Doch die will nur über eigene Themen reden. Verteidigung, Ukraine, das Telefonat mit Putin. Der Kanzler fast außer sich und kaum noch zu stoppen.
Und den Satz will ich nur sagen, weil ja einige immer glauben, wenn man das Wort Diplomatie in die Runde ruft, das führt dann zur Lösung der Probleme. Nein, der russische Präsident hat nicht gezeigt, dass er irgendetwas in Richtung Frieden tun will.
Ob Protagonisten und Antagonisten noch zusammenfinden, die Auflösung des Dramas folgt erst nächste Woche zwischen Vertrauensfrage und Wahlkampf.
Der Ärmelkanal zwischen Großbritannien und dem europäischen Festland, er ist nicht nur eine vielbefahrene Handelsroute, in den vergangenen Jahren ist er auch zu einer Fluchtroute für viele Migranten geworden. Häufig in völlig überfüllten Schlauchbooten, organisiert von internationalen Schleuserbanden. Und für die ist offenbar Nordrhein-Westfalen inzwischen ein Dreh- und Angelpunkt. In gleich mehreren Städten in NRW, aber auch in Belgien und Frankreich sind Ermittler heute mit einer Großrazzia gegen ein solches Schleusernetzwerk vorgegangen. 500 Polizisten waren allein in Deutschland im Einsatz. Ingrid Bertram berichtet.
Kurz vor 7 heute Morgen. Razzia in einer Flüchtlingsunterkunft in Essen. Es ist ein Schlag gegen ein internationales Netzwerk von Schleusern. 10 Menschen werden an diesem Tag in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg verhaftet, koordiniert von den europäischen Behörden Europol und Eurojust. Gleichzeitig finden Razzien in Frankreich statt. Experten loben die Kooperation.
Es ist ein Erfolg für die internationale Zusammenarbeit und für die europäische Zusammenarbeit, denn es ist ein gutes Beispiel, wie Frankreich und Deutschland und das Vereinigte Königreich zusammengearbeitet haben.
Gerade Nordrhein-Westfalen steht bei der Schleuserkriminalität immer wieder im Fokus. Im Oktober berichteten BBC-Reporter, dass der Großraum Essen eine Art Drehkreuz für internationale Schleuserbanden sei. Solche Schlauchboote aufbewahrt in Garagen und Lagerhallen in Essen, gedacht waren sie wohl für die Überfahrt nach Großbritannien. Nordrhein-Westfalen liegt dafür günstig. Von hier sind es nur wenige Stunden zum Ärmelkanal. NRW-Innenminister Reul sieht das Problem dennoch woanders.
Die Schleuserkriminalität hat weniger zu tun mit dem, was in Nordrhein-Westfalen los ist, sondern mehr mit dem zu tun, dass wir politisch nicht in der Lage sind, dieses Problem Flüchtlinge in den Griff zu kriegen.
Und in NRW scheinen Schlepper weitgehend ungehindert agieren zu können, wie WDR-Recherchen zeigen. Einem Reporterteam gelingt es im Sommer am Kölner Hauptbahnhof verdeckt, einen Schleuser anzusprechen. Der Reporter gibt an, nach Calais zu wollen. Von dort führt die Flüchtlingsroute nach Großbritannien.
Ich habe aber keine Papiere.
Egal, ich fahre nur bis Lille. Von Lille gehst du nach Calais. Hier fährt keiner direkt nach Calais. Die Polizei guckt und du kommst sofort ins Gefängnis. Sofort.
Die Schlepperbanden profitieren davon, dass auch innerhalb der EU Grenzkontrollen stattfinden. Umso mehr steigt die Nachfrage nach Schleusern, denn nur mit ihnen kommen Flüchtlinge an ihr Ziel. Um gegen sie vorzugehen, müsse die Politik gemeinsam handeln, so der NRW-Innenminister.
Flüchtlinge, Schlepper, also alle internationale Kriminalität, wenn man so will, das sagt der Name schon, macht deutlich, dass mehrere Länder zusammenarbeiten müssen. Und dass das immer besser funktioniert, ist offenkundig. Und der Tag heute zeigt, es klappt.
In diesem Jahr starben bereits 72 Menschen im Ärmelkanal. Razzien wie heute sollen helfen, diese Zahl zu verringern.
Dieses Bild hätte auch von gestern stammen können, von den dramatischen Stunden, in denen Südkoreas Präsident plötzlich das Kriegsrecht verhängte und Soldaten das Parlamentsgebäude umstellten. Doch es stammt aus dem Jahr 1980, als dort zuletzt der Ausnahmezustand ausgerufen wurde vom damaligen Militärdiktator Chun Doo-hwan. Dagegen stellte sich damals eine wachsende Protestbewegung, angetrieben von studentischen Demonstrationen, die den Weg zur Demokratie Ende der 80er Jahre dann ebneten. Diesmal nahm der heutige Staatschef, Präsident Yoon, das Kriegsrecht nach gerade mal 6 Stunden wieder zurück. Aber wie geht es jetzt weiter? Uli Mentgen.
Es sind Tage, an denen Südkorea an seiner Geschichte schreibt. Heute ist der Platz vor der Nationalversammlung in Seoul wieder in der Hand von Zivilisten. Wenn es nach ihnen geht, soll es so bleiben. Aus diesem Grund sind wir Bürger heute hier, um Wache zu halten vor dem Parlament. Indem wir hier stehen, wollen wir verhindern, dass noch ein zweites Mal das Kriegsrecht verhängt wird. Ich habe gelesen, dass sie die Medien kontrollieren wollten und die Abgeordneten aussperren. Das hat mir Angst gemacht. Ich frage mich, ob ein Präsident so etwas überhaupt tun darf. Deshalb glaube ich, dass wir uns die Demokratie zurückholen müssen. In diesem Moment stehen wir gerade am Rand einer Klippe. Weniger als 24 Stunden zuvor durchpflügten noch Soldaten den Platz. Ihr Auftrag, das Parlament lahmlegen, auf Geheiß des Präsidenten. Menschen verhinderten das, stellten sich in den Weg. Das dramatische Finale in einem erbitterten Machtkampf.
Was gestern passiert ist in Südkorea, war sozusagen die Eskalation von mehreren Monaten Zuspitzung der politischen Auseinandersetzung, die vor allem immer persönlicher wurde. Und das ist Ausdruck dieser tiefgreifenden Spaltung, bei der kaum noch ein Konsens möglich ist in ganz grundlegenden politischen Fragen.
Mit dem drastischen Mittel des Kriegsrechts wollte der konservative Präsident Yoon die linksliberale Opposition einschüchtern. Konsens und Kompromiss kennt die Politik in Südkorea nicht, auch nicht in zentralen Fragen wie etwa dem Staatshaushalt, was das Fass zum Überlaufen brachte. Doch diese Tage machen auch Hoffnung. Bürger verhindern mit ihrem Protest, dass die Demokratie Schaden nimmt.
Das zeigt, dass die südkoreanische Demokratie sehr robust ist. Die Südkoreaner haben für diese Demokratie gekämpft und sie ist ja auch noch vergleichsweise jung. Und die Südkoreaner werden auch weiterhin für diese Demokratie kämpfen.
Das Kriegsrecht ist wieder aufgehoben. Südkorea hat aus eigener Kraft ein Abgleiten in die Diktatur verhindert. Nun braucht es Wege, die verfeindeten politischen Lager zu versöhnen. Sonst ist die nächste Staatskrise nur eine Frage der Zeit.
Ja, und Thorsten Iffland ist für uns in Südkoreas Hauptstadt Seoul. Thorsten, ist diese Staatskrise nun irgendwie abgewendet?
Nein, es herrscht immer noch politisches Chaos hier in Südkorea. Vor wenigen Stunden erst hat die Opposition offiziell den Amtsenthebungsantrag gestellt hier im Parlament in einer Nachtsitzung. Die Regierung hat angekündigt unmittelbar danach, dass sie sich dem widersetzen will. Also es ist sehr viel Dynamik in der ganzen Sache drin. Es gab am Abend auch Demonstrationen hier von diesem Platz hinter mir. Sind tausende Menschen zum Büro des Präsidenten gezogen, haben seinen Rücktritt gefordert. Und die nächsten 72 Stunden werden sehr spannend. Dann muss nämlich im Parlament über diesen Amtsenthebungsantrag abgestimmt werden. Da hat die Opposition eine Mehrheit, allerdings nur eine einfache Mehrheit, und sie braucht eine Zweidrittelmehrheit. Das bedeutet, dass also mindestens 8 Mitglieder von Yoons Regierungspartei sozusagen überlaufen müssten. Erst dann bekäme man dieses Amtsenthebungsverfahren durch das Parlament. Und viele Mitglieder dieser Partei von Yoon haben unmittelbar nach der Ausrufung des Kriegsrechts ganz klar gesagt, das tragen wir nicht mit, das war ein viel zu radikaler Schritt. Jetzt scheint es so, als hätte man sich wieder zusammengerauft und will den eigenen Präsidenten unterstützen. Also es werden sehr spannende 3 Tage hier maximal in Seoul.
Aber nach all dem, was da jetzt gerade passiert ist und in dieser Lage, ist Präsident Yoon überhaupt noch zu halten?
Also mein Eindruck ist, nach dem, was wir auch hier in den Tagen erlebt haben, wie emotional die Proteste waren, wie groß die Sorgen waren. Wir haben mit vielen Menschen gesprochen, die tatsächlich die Tränen in den Augen haben. Kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand das Land so ins Chaos gestürzt hat, noch bis 2027 im Amt ist. Er hat sich noch nicht öffentlich gezeigt, aber man muss sehen, was in den nächsten Tagen passiert. Ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit bis zum Rücktritt.
Thorsten, vielen Dank für die Informationen live aus Seoul. Es ist eines von unzähligen chinesischen Prestigeprojekten in Afrika, das die Volksrepublik maßgeblich finanziert hat, die Addis Abeba-Djibouti-Zugverbindung. China baut seinen Einfluss mit solchen Großprojekten aus. Aber auch Deutschland will künftig eine größere Rolle auf dem Kontinent spielen. Denn als wirtschaftlichen Partner fällt den afrikanischen Staaten eine wachsende Bedeutung zu, sei es um mehr Handel zu ermöglichen oder um Fachkräfte von dort anzulocken. Und so besuchte Wirtschaftsminister Robert Habeck auf seiner wohl letzten großen Auslandsreise vor der Neuwahl im kenianischen Nairobi die größte deutsche Wirtschaftskonferenz auf afrikanischem Boden. Über Deutschlands Interessen in der Region, Karin Bensch.
Ein deutsches Unternehmen in Nairobi. Hier machen 15 junge Leute eine duale Ausbildung zum Mechatroniker. Ganz ähnlich wie in Deutschland. Später werden sie Abfüllanlagen warten bei großen Getränkeherstellern und Brauereien. In Afrika und auch weltweit. Das bayerische Unternehmen Krones engagiert sich seit über 40 Jahren in Afrika. Es hat rund 500 Mitarbeiter in mehr als einem Dutzend Niederlassungen. Ein Mittelständler und damit ein typisch deutscher Investor in Afrika.
Wir sehen das Potenzial, wir sehen auch die Risiken. Also es sind nicht nur Potenziale, es sind auch Risiken, die wir jeden Tag wahrnehmen und unsere internationalen Kunden unterstützen, diese Potenziale zu heben und erfolgreiche Geschäfte in Afrika mit Lease zu tätigen.
Das Engagement der deutschen Wirtschaft in Afrika ist sehr überschaubar. Nur 1% der deutschen Auslandsinvestitionen geht dorthin. Afrika ist vielen zu risikoreich, etwa wegen instabiler Regierungen, Korruption und mangelnder Infrastruktur. Andere Investoren dagegen sind schon da. China baut Autobahnen, Brücken und Zugstrecken. Auch arabische Länder und die Türkei investieren. Deutsche Unternehmen müssen präsenter werden in Afrika, meint der kenianische Ökonom James Chikwati. Deutschland ist schon da, aber irgendwie nicht wirklich sichtbar, weil sie zwar technisches Know-how bieten, aber anderen die Großprojekte überlassen. Ähnlich schätzt das der deutsche Wirtschaftsminister ein. Er wünscht sich, dass deutsche Unternehmen mehr Geschäfte in Afrika machen. Habeck sieht Afrika als Zukunftsmarkt, denn die Bevölkerung ist jung, sie wächst, die Mittelschicht wird größer.
Ich glaube, dass die deutsche Wirtschaft sich diesem Markt stärker widmen wird und dann auch mehr investieren wird. Wie schnell das alles geht, das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Aber ich denke, es ist mehr als der Wille, der da ist, sondern echtes Interesse.
Deutsche Unternehmen interessieren sich zunehmend dafür, Solarparks auf dem afrikanischen Kontinent zu bauen, so die Deutsche Industrie- und Handelskammer. Und auch dafür, Lithium für Batterien von E-Autos nicht nur abzubauen, sondern vor Ort zu verarbeiten. Genau darum kämpfen afrikanische Länder, denn auch sie wollen von der gesamten Wertschöpfungskette profitieren. Was Afrika auch dringend braucht, sind gut ausgebildete Fachkräfte. Deutschland hat hier einen guten Ruf. Möglicherweise eine Basis, um mehr zu investieren in Afrika.
Und damit zu weiteren Nachrichten mit dir, Thorsten. Jens.
Volkswagen-Chef Blume hat den Sparkurs des Konzerns verteidigt. Auf einer Betriebsversammlung in Wolfsburg sagte er, die Situation sei ernst und es brauche dringend Maßnahmen, um die Zukunft von VW abzusichern. Werksschließungen und Kündigungen sind also weiter nicht ausgeschlossen. Bundesarbeitsminister Heil forderte, die Standorte in Deutschland zu sichern. Betriebsratschefin Carvalho verlangte eine rasche Einigung und Kompromisse von beiden Seiten. In Sachsen wollen CDU und SPD eine Minderheitsregierung bilden. Gut drei Monate nach der Landtagswahl haben sich beide Parteien auf einen Koalitionsvertrag verständigt. Ministerpräsident Kretschmer und der sächsische SPD-Vorsitzende Hohmann stellten heute in Dresden Einzelheiten vor. Der Regierung fehlen 10 Stimmen für eine Mehrheit im Landtag. Um Gesetzesvorhaben durchzusetzen, soll deshalb die Opposition schon früh eingebunden werden. Ein geplantes Bündnis mit dem BSW war zuvor gescheitert. Auf der Ostsee ist es offenbar zu einem Zwischenfall zwischen einem Hubschrauber der Bundeswehr und einem russischen Schiff gekommen. Der Marinehubschrauber sei zu einem Aufklärungsflug unterwegs gewesen, als die Besatzung des russischen Schiffes mit Signalmunition geschossen habe, berichtet die Nachrichtenagentur dpa und beruft sich auf Militärkreise. Außenministerin Baerbock bestätigte den Vorfall, nannte aber keine weiteren Details. Den Kitas in Deutschland fehlt qualifiziertes Personal. Um die Kinderbetreuung aufrechterhalten zu können, beschäftigen die Einrichtungen zunehmend Personal ohne entsprechende Ausbildung. Das geht aus einer Studie der Bertelsmann Stiftung hervor. Demnach ist die Fachkraftquote in Bayern mit 3% am geringsten, in Thüringen mit 89% am höchsten. Studiendaten weisen darauf hin, dass weniger Fachpersonal zu höherer Arbeitsbelastung führt. Viele Erzieherinnen und Erzieher denken deshalb über einen Jobwechsel nach, was die Situation in den Kitas weiter verschärfen könnte.
Auf den ersten Blick eine beneidenswerte Top-Immobilienlage mit endlosem Blick hinaus auf die Ostsee. Doch die kann bekanntlich nicht nur beschaulich und malerisch sein, sondern solche stürmischen Kräfte entfesseln, dass die Wucht des Wassers eine Gefahr für das Ufer wird und damit zur Sorge für Hausbesitzer und Gemeinden. Denn wenn Strände und Steilküsten weggespült werden, liegen Häuser und Wohnungen immer näher am Abgrund. Moritz Schröder war mittendrin im vorpommerschen Stahlbrode gegenüber der Insel Rügen und hat Menschen getroffen, die um ihre Bungalows bangen.
Mit Bagger und Steinen gegen die Flut. Die Mitglieder der Bungalow-Siedlung Rügenblick versuchen aus eigener Kraft zu schützen, was ihnen lieb ist. Bei der großen Sturmflut vergangenes Jahr war hier kubikmeterweise Erde abgerutscht. Mit einem provisorischen Steinwall wollen sie das Kliff vor weiterem Abbruch schützen. Denn die Abbruchkante kommt dem Feriendorf gefährlich nah.
Wenn hier keine Steine sind und ihr wie so ein bisschen höheres Wasser kommt, so ähnlich wie die Sturmflut, aber auch schon, wenn es nur einen halben Meter höher ist, spült das diesen ganzen Boden hier aus.
Also wenn das so weitergeht, wenn wir da nichts unternehmen, ist der Weg hier oben demnächst weg. Ja, und dann geht es auch an die Grundstücksgrenzen ran, das dauert vielleicht noch 10 Jahre. Aber wenn man jetzt nichts macht, sind sie später dann gar nichts mehr zu retten.
Die Bungalow-Besitzer fürchten um ihre Wochenendhäuser. Ich bin eingeladen, mir einen der Ferienbungalows anzuschauen. Sie wurden zu DDR-Zeiten gebaut, erzählen mir die Besitzer. Viele, die heute hier Urlaub machen, haben vor knapp 50 Jahren dafür selbst mit angepackt. Mittlerweile ist das ganze Gebiet voll erschlossen. Es gibt Strom, Wasser und Glasfaser. Häuser werden in der Feriensaison auch an Gäste vermietet.
Du machst morgens deine Tür auf, bist draußen, bist in der Natur, kannst spazieren gehen, hast das Wasser vor der Nase. Was will man mehr?
Für mich ist es Hawaii, Teneriffa, Mallorca, alles in einem.
Auf den alten Fotos zeigen sie, wie breit das Kliff früher war. Und dahinter ein großer Sandstrand. Beides ist längst Geschichte.
Es wird immer, immer weniger. Ne? Und auch gerade die Gäste, die wir ja hier auch haben, ne? Die sagen manchmal, mein Gott, wo ist überhaupt der Strand? Ne?
Der Küstenabschnitt wird, wie bei vielen Ferienhaussiedlungen, nicht von der Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern geschützt, weil es kein Ortsgebiet ist und nicht dauerhaft bewohnt. Außerdem seien die Kosten für Küstenschutzmaßnahmen deutlich höher als der Immobilienwert, argumentiert das Land. Die Besitzer fühlen sich im Stich gelassen. Der ehrenamtliche Bürgermeister kennt die Sorgen der Bungalowbesitzer. 250.000 Euro hatte er beim Land für Küstenschutz und Wiederaufbaumaßnahmen nach der Flut beantragt. Bei Gesprächen zwischen der Gemeinde und dem zuständigen Ministerium ist klar geworden, wenn Küstenschutz, dann muss das die Gemeinde alles selbst zahlen. Aber die hat kein Geld.
Wir würden das auch gerne machen als Gemeinde. Wie gesagt, wir können es nicht, wir kriegen es finanziell nicht gestuckt. Warum sich das Land jetzt damit schwer tut, kann ich Ihnen auch nicht sagen. Uns hier mal kurz unter die Arme zu greifen. Nach dieser schweren Sturmflut von diesen gewünschten 250.000 haben wir nichts gesehen. Daher bin ich dann auch so ein bisschen enttäuscht.
Auf dem Weg zurück zum Cliff fällt mir die Stelle von den Fotos auf. Hier war mal eine Terrasse. Die Steine rutschen jetzt reihenweise ab. Ohne finanzielle Unterstützung bleibt den Bungalow-Besitzern nichts anderes übrig, als ihren provisorischen Steinwall immer wieder zu befestigen. Denn für größere, dauerhafte Küstenschutzmaßnahmen fehlt ihnen nicht nur das Geld, sondern auch die entsprechende Erlaubnis vom Land.
Deswegen haben wir gesagt, so, wir fangen jetzt schon mal an, bevor es zu spät ist. Nicht, dass dann irgendwann heißt, ja, hättet ihr mal eher was gesagt. Nee, wir haben jetzt begonnen und wir werden es so lange machen, bis das hier solide befestigt ist. Natürlich werden wir irgendwann mal schauen, ob es nicht auch kleine Möglichkeiten gibt, uns zu unterstützen. Und da sind wir mit Sicherheit nicht unverschämt. Wenn ich so höre, was alles für Millionen überall so im Gespräch sind, da kann ich ganz beruhigt sagen, das brauchen wir nicht.
Deshalb hoffen sie weiter auf Fördermittel vom Land und eine klare Aussage, wie viel Küstenschutz sie selbst leisten dürfen, damit sie den Rügenblick noch lange genießen können.
Nachdem unter anderem gestern der deutsche Meister den Rekordmeister aus dem DFB-Pokal geworfen hat, liefen heute Abend die restlichen Achtelfinalbegegnungen. Mit dabei auch die Mannschaft, die derzeit in der Liga für Furore sorgt. Eintracht Frankfurt, der Tabellenzweite, war bei RB Leipzig zu Gast. Die Sachsen wiederum, die durchleben derzeit nicht gerade rosige Zeiten. Und so war es für ihren Trainer heute so oder so ein Entscheidungsspiel. Wie es ausgegangen ist, fasst Eik Galay zusammen.
Vor Marco Rose hat sich eine Fotografenwand aufgebaut nach 6 Spielen ohne Sieg. Seine Mannschaft beginnt mutig Openda mit nur einer von vielen Torraumszenen. In der 31. Minute reißen Nusa und Šeško die Frankfurter Defensive auf. Tuta getunnelt durch Nusa, Trapp ausgedribbelt von Šeško. Das 1:0 durch den 21-jährigen Slowenen. Gegen die Eintracht, die zuletzt 7 Spiele in Folge gewonnen hatte. In der 49. Minute ist das Leipziger Pressing erfolgreich. Über Nusa läuft der Ball zu Openda. Leipzigs erfolgreichster Torschütze hat keine Mühe beim Abschluss. Luis Openda, der sich angeschlagen in die Pause verabschiedet hatte, trumpft 9 Minuten später noch einmal auf, diesmal aus der Distanz. Doppelpack durch den Belgier. Nach dem Bundesliga 1:5 gegen Wolfsburg meldet sich RB beeindruckend zurück. 3:0 gegen Frankfurt. Und alle Spieler versammeln sich um Marco Rose. Pokal-Viertelfinale erreicht. Trainerdiskussion beendet.
Und uns bleibt noch der Blick auf die Wetteraussichten. Den Ball spiele ich dabei zu Sven Plöger. Sven, wie wird's?
Ich habe ihn aufgenommen, Ingo, und setze das folgendermaßen um. Erstmal kommt mehr Wind auf, dann erst milde Luft und dann wird es nasskalt. Das war die ganz kurze Variante. Und jetzt gucken wir uns die Situation mal an. Auf der isobaren Karte, liniengleichen Luftdrucks, die dünnen weißen Linien. Und wenn viele zusammen sind, dann gibt es viel Wind. Südöstlich von Island liegt dieses Tief. Das ist das Frontensystem, was uns morgen im Tagesverlauf von Westen ereilt. Und dann haben wir hier so einen Schnellläufer, läuft südlich vorbei, ein kleines Tief. Erst kommt die mildere Luft, dann die kühlere. Und jetzt gucken wir nochmal auf den Strömungsfilm. Je oranger oder roter, desto stärker der Wind, je länger die Pfeile. Und man sieht, solange, hier mal weg, dann können Sie das besser gucken. Und solange wir dann dort vorankommen in der Zeit, wird der Wind langsam eben auch stärker werden. Also es geht ein bisschen Bewegung durch die Atmosphäre. Und bei den Temperaturen trennt Nürnberg sieht man hier Freitag, Samstag 8 bis 10 Grad und danach geht es runter und dann haben wir so nachmittags in vielen Regionen Deutschlands um die 2, 3 Grad. Das ist also so eine nasskalte Witterung und da können dann immer mal ein paar Schneeflocken dabei sein, Schneeregen oder eben auch Regen, also ein bisschen ungemütlich. In Nordrhein-Westfalen sagt man immer uselig, da wo ich herkomme. So, wir gucken gucken auf die Wetterentwicklung. Noch ein paar Schneeflocken Richtung Erzgebirge, Schneefallgrenze bei 400 Metern. Dann die Beruhigung in der Nacht, teils neblig. Und hier sieht man jetzt die Front von Westen, wie sie reindrückt. Anfangs in den höchsten Lagen noch Schneeflocken, das gilt für die Mittelgebirge. Dann allerdings wird das alles überall Regen in der Nacht zum Freitag, Freitag früh im Nordosten. Möglicherweise dann nochmals Schneeflocken, weil hier die Luft kälter ist. Temperaturen morgen früh liegen in der Nordhälfte bei 1 bis 4 Grad, im Süden bei leichtem Frost, bei Aufklaren am Alpenrand bis minus 7 Grad. Morgen dann für die meisten 4 bis 8 Grad, in Bayern 2 oder 3, die höchsten Werte im Westen. Und dann gibt es einen Freitag mit sehr milder Luft, nachmittags von Westen Aufhellung und viel Wind. Und am Samstag, da gibt es dann die milde Luft mit weiterem Regen.
Uselige Aussichten also. Vielen Dank, Sven. Dafür kann man nichts machen. Soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten übernimmt jetzt Sandra Maischberger mit ihren Gästen.
Einer von ihnen ist CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz.
Und wir sehen uns dann morgen Abend wieder. Bis dahin, tschüss, tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.